Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Professor Alexander Hollerbach hielt die Rede Göttliches und Menschliches in der Ordnung der Kirche bei der Tagung Göttliches und Menschliches in der Kirche am 22. Januar 1972 im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg im Breisgau. Der Text ist auf dem Freiburg-Server der Universitätsbibliothek Freiburg auch digital publiziert.
Meine Damen und Herren, im Rahmen dieser Tagung ist es keine Gnade, sondern eine besondere Last, wenn das Thema Göttliches und Menschliches in der Ordnung der Kirche einem Kirchenrechtler und Rechtsphilosophen aus dem Laienstande anvertraut worden ist. So liegt es nahe, dass hier vornehmlich von der rechtlichen Ordnung der Kirche, der Ordnung der Kirche durch Recht, die Rede ist, mithin von jener Problematik, die meist mit den Begriffen Jus Divinum und Jus Humanum umschrieben zu werden pflegt. Dabei kann hier allerdings die Gesamtproblematik der mit Gottesrecht bezeichneten Sache im Hinblick auf das Rechtsphänomen überhaupt nicht erörtert werden. Nein, geht das nicht? Dann darf ich den letzten Satz noch einmal wiederholen. Dabei kann allerdings die Gesamtproblematik der mit Gottesrecht bezeichneten Sache im Hinblick auf das Rechtsphänomen überhaupt nicht erörtert werden. Auch die Naturrechtsfrage kann hier nicht voll thematisiert werden. Wenn also von der rechtlichen Ordnung der Kirche vornehmlich bezüglich des Verhältnisses von Jus Divinum Positivum, also positivem göttlichen Recht, und Jus Ecclesiasticum, kirchlichem Recht, die Rede ist, so sollte doch darüber nicht vergessen werden, dass selbstverständlich auch und gerade sowohl der Ordo Moralis als auch der Ordo Pastoralis die Ordnung der Kirche mitkonstituieren und ihre Ordnung als praktizierte Lebensordnung mitschaffen, dass deshalb allerdings auch die Unterscheidung und rechte Zuordnung dieser Bereiche oder Ordnungsmodi selbst ein eminentes Ordnungsproblem ist. Die Mischehenfrage etwa wäre ein signifikanter Beleg dafür. Doch muss auch dieser Fragenkreis hier zurückstehen. Nach dieser kleinen Vorbemerkung zur Abgrenzung der Thematik kann ich sogleich an die Sache herangehen. Dabei gilt es zunächst einleitend, die Bedeutung der Fragestellung sichtbar zu machen. Sodann sind einige theoretische Grundprobleme zur Diskussion zu stellen. Und schließlich soll der Versuch gemacht werden, konkrete praktische Einzelfragen zu erörtern. Wer häufiger über die anstehende Thematik nachdenkt und sich ihrer enormen Schwierigkeiten voll bewusst ist, wird bisweilen in der Versuchung stehen, die Frage nach der Unterscheidung und Zuordnung von Göttlichem und Menschlichem in der Ordnung der Kirche für müßig, zumindest für zweitrangig zu halten. Er wird sich etwa an die bekannte Aussage in Lumen Gentium Nummer 8 erinnern, wo die Kirche, und zwar gerade hinsichtlich ihres Ordnungsgefüges, als eine einzige komplexe Wirklichkeit bezeichnet wird, die, wie es wörtlich heißt, aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst. Coalescit, wie der lateinische Text sagt. Das könnte es nahelegen, die solchermaßen vorgestellte Koalition, für deren nähere Kennzeichnung sich alsbald auch das Beiwort organisch einstellt, gar nicht durch kritisches Fragen zu stören und in Anbetracht ihrer Komplexität die Hände in den Schoß zu legen. In einer solchen Versuchungssituation trifft uns jedoch mit geradezu schneidender Schärfe ein Schriftwort aus dem 7. Kapitel bei Markus. Erlauben Sie mir, dass ich es in der Übersetzung von Otto Karrer wörtlich im Ganzen zitiere. Es fanden sich auch die Pharisäer und einige Schriftgelehrte bei ihm ein, die von Jerusalem gekommen waren. Da bemerkten sie, dass einige seiner Jünger mit gewöhnlichen Händen, das heißt ohne sie zu waschen, ihre Mahlzeit nahmen. Die Pharisäer, ja die Juden überhaupt, halten nämlich zäh an der Überlieferung der Alten und essen nur, wenn sie sich die Hände etwas abgespült haben. Vom Markte kommend essen sie nicht, ohne zuvor die Hände zu waschen, und so sind noch manche Vorschriften, die sie nach strenger Sitte beobachten. Waschungen von Bechern, Krügen und Kesseln. Deshalb stellten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Rede. Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen mit unreinen Händen? Da sprach er zu ihnen: Ihr Heuchler, treffend hat euch Jesajas im Voraus gezeichnet, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich nur mit den Lippen, doch ihr Herz ist weit von mir. Vergeblich meinen sie, mich zu ehren, da sie ihre Lehrsprüche hersagen, Satzungen von Menschen. Gottes Gebot gebt ihr preis und verkrampft euch in menschliche Überlieferungen. Und er sprach zu ihnen: Fein wisst ihr das Gebot Gottes zu entkräften, wenn ihr nur eure Überlieferungen wahrt. Hat doch Moses gesagt: Ehre Vater und Mutter, und wer Vater und Mutter flucht, soll des Todes sein. Ihr aber meint, wenn jemand zu Vater oder Mutter sage: Korban, das heißt, als Weihegeschenk bestimme ich, was du von mir zugute hast, so könntet ihr ihn der Verpflichtung gegen Vater und Mutter ledig erklären und setzt damit Gottes Wort außer Kraft um eurer Überlieferung willen, die ihr weitergegeben, und so noch in manchem anderen. Meine Damen und Herren, jedenfalls bezüglich einiger grundlegender Elemente ist, wie mir scheint, hier unser Problem klar exponiert. Erstens, es gibt im Glauben erkennbar Gottes Gebot für die Ordnung der Kirche. Es gibt in der und für die Ordnung der Kirche auch Menschensatzungen, die aber von Gottes Gebot zu unterscheiden sind. Zweitens, Gottes Gebot ist das kritische Richtmaß, an dem Menschensatzungen zu messen sind. Diese können keine Verbindlichkeit beanspruchen, wenn sie jenem widersprechen. Die Frage nach der Unterscheidung und Zuordnung von göttlichem und menschlichem ist also mitnichten eine müßige oder zweitrangige. Sie ist dem Christen vielmehr durch ein ausdrückliches Gebot Christi aufgetragen. Deshalb wäre es natürlich ein Fehlverständnis, wenn man sich bei dem Gedanken einer gewissermaßen organischen Koalition beruhigen wollte. Es wäre, was sofort hinzuzufügen ist, natürlich auch ein Missverständnis des Konzils. So wird denn dort an anderer Stelle, nämlich in der Liturgiekonstitution, ausdrücklich gesagt, dass das Verhältnis der beiden Elemente zueinander von ganz bestimmter Art ist, der Art nämlich, dass in der Kirche Quod humanum est ordinetur ad divinum, eique subordinetur. Dass also das, was menschlich ist, auf das Göttliche hingeordnet und ihm untergeordnet ist. Macht schon das allgemeine, kategorische Gebot, das wir uns aus Markus eben haben sagen lassen, die Bedeutung der Fragestellung deutlich, so zeigt sich diese erst recht, wenn man sich in zwei konkreten Hinsichten von wichtigen konziliaren Aussagen leiten lässt. Da ist einmal das Bekenntnis zur ständigen Erneuerungsbedürftigkeit der Kirche, und zwar auch und gerade ihres Rechtes. Ecclesiastica Disciplina wird gerade in diesem Zusammenhang ausdrücklich genannt. Die sachliche Übereinstimmung mit dem von den reformatorischen Kirchen immer wieder stark hervorgehobenen Satz von der Ecclesia Semper Reformanda liegt auf der Hand. Freilich soll die Kirche der ständigen Erneuerung nur bedürfen, qua humanum terrenumque institutum, also nur soweit sie menschliche und irdische Einrichtung ist. Das aber macht es offenkundig notwendig, zwischen dem Divinum und dem Humanum zu unterscheiden. Ja, man wird den Appell zu perennis reformatio nicht zuletzt gerade auf die Prüfung der Frage beziehen müssen, ob die gängigen Unterscheidungen bzw. Bereichszuweisungen gerechtfertigt sind. Die Grenzziehung selber unterliegt also der Reformabilität. Es ist kein Zufall, meine Damen und Herren, dass die eben zitierte Maxime im Ökumenismusdekret formuliert wird. Sie hat also nicht nur Bedeutung für die Arbeit an der kritischen Prüfung und Fortentwicklung der rechtlichen Ordnungsstrukturen intramuros, sondern auch und gerade für die Bewegung auf Einheit hin. Das kommt denn auch einmal an anderer Stelle dieses Dokuments zum Ausdruck. Unter Berufung auf die Entscheidung des sogenannten Apostelkonzils heißt es: Zur Wiederherstellung oder Erhaltung der Gemeinschaft und Einheit sei es unerlässlich, keine Lasten aufzuerlegen, die über das Notwendige hinausgehen. Auch damit ist man wiederum auf die Unterscheidung von Göttlichem und Menschlichem verwiesen. Denn wenn es etwas gibt, das als Notwendiges zu qualifizieren ist, dann kann es nur das Göttliche sein. In der Tat, eben das Notwendige für die Ordnung der Kirche wird im göttlichen Recht erkannt und bezeugt. Die nunmehr des Näheren explizierte Fragestellung bezeichnet eine Aufgabe, die für das Inordnungsein von Kirche schlechthin von grundlegender Bedeutung ist. Sie ist dabei mitnichten etwa nur eine katholische Eigentümlichkeit. Das lehrt schon ein Blick in das neuere Schrifttum und es empfiehlt sich einmal, einen solchen Blick zu tun. So ist die Frage nach der Unterscheidung und Zuordnung von göttlichem und menschlichem Recht, menschlichem Kirchenrecht, in der reformatorischen Kirchenrechtslehre ein zentrales Thema. In der lutherischen Theologie ist sie es, so muss man genauer sagen, wieder geworden, und zwar in der Auseinandersetzung mit dem Kirchenrechtsnegativismus Rudolf Sohms und aus den Erfahrungen des Kirchenkampfs im Dritten Reich. Hier hat sich, um mit Siegfried Grundmann zu sprechen, eine Wiederentdeckung des Jus Divinum vollzogen. Während es früher in der evangelischen Kirche beinahe verpönt war, den Begriff göttliches Recht auch nur in den Mund zu nehmen, so schrieb dieser Autor einmal, sprechen wir heute fast mit Selbstverständlichkeit von Jus Divinum. Es gebe, so sagt Grundmann, auch in der Kirche des Evangeliums von Christus gestiftete Ordnungen, die man als Jus Divinum Positivum verstehen müsse. Die Kirche selbst als geistliches Gemeinwesen, in diesem das Predigtamt, die Schlüsselgewalt und die Sakramente. Hinzu trete das Grundprinzip für das Verhältnis Christi zu den Seinen und das Zusammenleben der Christen, die Lex Charitatis. Die gottgestifteten Ordnungen und das Gesetz der Liebe machten zusammen den Gesamtkomplex des evangelisch verstandenen Jus Divinum aus. Es sei so ausdrücklich Jus Eternum und Perpetuum im Unterschied zu dem geschichtlich wandelbaren Recht in der Kirche. Auch wenn diese These nicht einmütig akzeptiert worden ist und es kritische Stimmen immer gegeben hat, so darf sie doch als repräsentativ gelten. Vielleicht muss man heute hinzufügen, noch. Denn mit dem Nachlassen des geradezu epochalen rechtstheologischen Impetus, der die beiden ersten Nachkriegsjahrzehnte geprägt hat, beginnt sich auch die Skepsis wieder stärker zu artikulieren. So ist bezeichnenderweise von einem Vertreter der jüngeren Generation diese Wiederentdeckung kritisch als Repristination apostrophiert und wieder einmal ein lutherischer Protest formuliert worden, der im Namen der Freiheit Jus Divinum letztlich verwirft. Während es im Luthertum einer Wiederentdeckung des Jus Divinum bedurfte, hat reformiertes Kirchenrechtsdenken im Anschluss an Calvin, unbeschadet gewichtiger Gegenstimmen auch hier, im Allgemeinen immer an dem Gedanken eines göttlichen Rechts für die Kirche festgehalten. Quant est de la vraie Église, nous croyons qu'elle doit être gouvernée selon la police que notre Seigneur Jésus-Christ a établie, sagt zum Beispiel die Confessio Gallica. Was sich auf die wahre Kirche bezieht, so glauben wir, dass sie regiert werden soll, gemäß der guten Ordnung, die unser Herr Jesus Christus aufgerichtet hat. Nach der Verfassung des reformierten Weltbundes ist, wörtlich, an der presbyterianischen Ordnung festzuhalten, die sich auf das Neue Testament gründet und mit ihm übereinstimmt. Aber auch dieses Denken ist neu entfaltet und auf die Gewinnung eines ökumenisch-gemeinreformatorischen Verständnisses ausgerichtet worden. Mein Lehrer Erik Wolf, dem die maßgebenden Impulse verdankt werden, sieht die göttlich-rechtliche Grundstruktur der Kirche in der bruderschaftlichen Christokratie. Im Einzelnen manifestiert sich nach ihm göttliches Recht in der biblischen Weisung. Sie gibt in Richtschnuren, Direktiven oder Grundsätzen den göttlichen Ordnungswillen kund, der je und je bekennend in der Gestaltung von Ordnung der Kirche nach menschlichem Recht bezeugt werden muss. Während du auf protestantischer Seite immerhin, wenn man jetzt von den Ergebnissen einmal absieht, der Acker gründlich durchpflügt worden ist und die Dinge in Bewegung geraten sind, erweist sich die katholische Kirchenrechtslehre für die ihr gestellte Aufgabe als nicht sonderlich gut gerüstet. Auch soweit sie das positivistische Gehäuse, in dem sie sich spätestens nach 1917 einigermaßen bequem einrichtete, mit rechtstheologischen Fragestellungen durchbrach, ist die Problematik des Jus Divinum zunächst nicht fundamental aufgegriffen worden. Ein durchaus, wenn ich das zugespitzt sagen darf, positivistischer Umgang mit dem ja glücklicherweise weithin positivierten göttlichen Recht herrschte vor. Dabei ergab sich übrigens eine eigentümliche Diskrepanz im kirchlichen Rechtsdenken. Bezüglich des weltlich-staatlichen Rechts betonte man immer wieder die kritische Funktion des Naturrechtsgedankens. Im kirchlichen Recht war davon sowohl von der Seite des natürlichen als auch des positiven göttlichen Rechts kaum etwas zu spüren. Nur wenige Arbeiten haben sich mit dieser Problematik befasst. In gewisser Weise stand man vor einer Mauer des Schweigens. Sie zum ersten Mal durchbrochen zu haben, ist das unbestreitbare Verdienst von Karl Rahner, der vor nunmehr 10 Jahren in der Erich-Wolff-Festschrift den Versuch unternommen hat, in Anbetracht des Spannungsverhältnisses zwischen exegetischem Befund und kirchenrechtshistorischer Erkenntnis einerseits und dogmatischen sowie kirchenrechtlichen Aussagen andererseits, Jus Divinum mithilfe geschichtstheoretischer Kategorien neu zu begründen bzw. neu denkbar und verstehbar zu machen. Dabei ließ auch ökumenisch seine Feststellung von der Pluripotentialität des urkirchlichen Systems, wie Rahner sagte, aufhorchen. Nach Rahner gab es nicht nur eine wesensnotwendige Entwicklung, vielmehr konnte die Kirche innerhalb der Zeit der apostolischen Urkirche als der Zeit der noch geschehenden Offenbarung in einem Konkretisationsprozess rechtschaffender Art entscheiden, in welcher Richtung und Weise sie ihr eigenes rechtliches Wesen aus der größeren Zahl der an sich vorliegenden Möglichkeiten heraus als dem Wesen entsprechend konkret entfaltet. Seine sich auf die Hauptmomente Unumkehrbarkeit, Wesensgemäßheit und Urkirchlichkeit stützende These lautet in seiner eigenen Zusammenfassung: eine wesensgemäße, dem Wesen legitim entsprechende, rechtschaffende und irreversible Entscheidung der Kirche kann dann als Jus Divinum betrachtet werden, wenn sie in der Zeit der Urkirche erfolgte. Rahner hat allerdings die Möglichkeit der Einleitung irreversibler Prozesse, die auf Jus Divinum hinführen, auch für die nachapostolische Zeit nicht grundsätzlich ausgeschlossen, da nach ihm Jus Divinum eben prinzipiell evolutiv zu verstehen sei. Es mindert Rahners Verdienst nicht, wenn neuerdings gegen seine Konzeption erhebliche Bedenken angemeldet werden, wie das jüngst in eindrucksvoller Weise durch Helmut Riedlinger geschehen ist. Er bejaht zwar die Grundintention, nämlich der heute drohenden Zerreißung des Zusammenhangs von Gottesrecht und Menschenrecht entgegenzutreten, er führt aber Rahners Position auf eine von ihm als zu undifferenziert kritisierte Theologie der Gott-Welt-Mensch-Einheit, also auf ein Identitätsdenken zurück, das zumindest in der Gefahr steht, einer gewissen Vermenschlichung des Göttlichen und einer gewissen Vergöttlichung des menschlichen Rechts zuzuneigen, weshalb denn auch bei Rahner geradezu zwangsläufig die Kategorie gottmenschliches Recht ins Spiel kommt. Darin erblickt Riedlinger die möglicherweise gefährliche Tendenz zu übertriebener Stabilisierung des Bestehenden. In der Tat, man wird sich bei dem Gedanken einer organischen Evolution nicht einfach beruhigen dürfen. Erfolgsmetaphysik wäre eine geschichtstheologisch fragwürdige Anschauungsweise. Unter den katholischen Stimmen, die sich der Problematik des Jus Divinum in der jüngeren Zeit angenommen haben, ist schließlich neben Petrus Heusing und Werner Böckenförde vornehmlich Johannes Neumann zu nennen, im Zuge seiner Bemühungen, die Ergebnisse des Zweiten Vatikanums für das Rechtsdenken fruchtbar zu machen, hat er gerade im vorliegenden Sachzusammenhang einen wichtigen Beitrag geleistet. In diese Gesprächsrunde, meine Damen und Herren, möchte ich mich mit den nachfolgenden Erwägungen einschalten. Sie stehen betont unter zwei Herausforderungen. Die eine sei unter Verweis auf das vorhin zum Ökumenismusdekret gesagte, abkürzend als die ökumenische bezeichnet. Die Suche nach dem rechten Verständnis von Jus Divinum muss noch stärker ein zentrales Thema des ökumenischen Gesprächs werden. Die andere Herausforderung ergibt sich nicht zuletzt aus der Tatsache, dass gegenwärtig für die katholische Kirche unausweichlich die Verfassungsfrage gestellt ist. Die Verfasser des römischen Entwurfs einer Lex Ecclesiae Fundamentalis, also eines Grundgesetzes der Kirche, hatten die Grundfrage zu klären, ob dieses geplante Gesetzgebungswerk nur Vorschriften göttlichen Rechts oder auch solche menschlichen Rechtes umfassen solle. Sie kamen einmütig zu der Auffassung, dass eine Beschränkung auf die Lex Divina nicht möglich sei. Es müssten darüber hinaus die Tradition und die historische Entwicklung berücksichtigt werden. Man hat sich in dieser Meinung getroffen umso mehr, so heißt es in der amtlichen Begründung, als es nicht selten schwierig, wenn nicht unmöglich sei, mit Sicherheit zu bestimmen, welche Vorschriften göttlichen und welche menschlich-kirchlichen Rechte seien. Damit ist erneut die Notwendigkeit intensiver Besinnung dargetan. Aber was ist nun eigentlich die Sache des Jus Divinum, von der man zu Recht sagen kann, dass sie in den Kernbereich der christlichen Glaubensgeschichte und auch der abendländischen Rechtsgeschichte hineingehört? Erik Wolf zeigt das Zentrum mit der, in Anführungszeichen, Definition an: Ordnungswille Christi für die Seinen, der erkennbar ist in biblischen Weisungen für Ordnung und Recht, in Ordnungs- oder Rechtsweisungen also, wie man sagen könnte. Diese stellen zwar keine Sammlung zwingender Rechtssätze dar, aber im Ganzen ergeben sie eine Richtschnur weisender Rechtsgrundsätze. Wenn es derart um den für die rechtliche Ordnung relevanten normativen Gehalt der Offenbarung geht, in der Tat also um Rechtsoffenbarung, so scheint sich mir zur Kennzeichnung die Hilfsformel geoffenbarte Grundverfügungen nahezulegen. Dann dürfte göttliches Recht bestimmt werden können als Inbegriff geoffenbarter Grundverfügungen für die geordnete Auferbauung des Gottesvolkes im Haus der Kirche. Es sind damit im Blick Grundverfügungen, die für das Wesen der Rechtsgestalt der Kirche in ihrer konstitutionellen, also ihrer Verfassungsordnung und ihrer tätigen, ihrer Lebensordnung schlechthin konstitutiv und in dem Sinne notwendig sind, dass sie die Identität der Kirche in ihren entscheidenden Merkmalen prägen. Grundverfügung meint dabei gerade solches, was dem Menschen im Erlösungs- und Erwählungswerk Christi theonom verfügt ist, weshalb man vielleicht sogar besser von Verfügtheiten spricht. Was also als ihr unverrückbarer Ordnungsgrund der Verfügung der Kirche nach menschlichem Gutdünken entzogen ist. Um unverfügbare Grundverfügungen geht es also. Aus dem Wesen der Sache Jus Divinum würde deshalb folgen müssen, dass, um eine Konsequenz sogleich anzudeuten, auch die höchste kirchliche Autorität strikt daran gebunden wäre, es deshalb aber auch kein unbilliges Verlangen wäre, dies etwa in einem Rechtssatz klar auszudrücken. Wenn man die Frage so ansetzt, wird es übrigens zweitrangig, ob man von Jus Divinum sprechen will. Wird das Wesen des Rechts in seiner Aufgabe erblickt, im Dienst der Gerechtigkeit und anderer höchster Rechtsgüter Zusammenleben von Menschen in einer Gemeinschaft zu ordnen, und zwar mit dem Anspruch auf Verbindlichkeit, dann steht dieser Redeweise nichts im Wege. Anders natürlich dann, wenn man einen positivistischen und etatistischen Rechtsbegriff zugrunde legt. Doch sei damit sogleich ein Vorschlag verbunden. Man sollte jedenfalls für die hier in Rede stehenden Grundverfügungen den Begriff Lex gegenüber Jus bevorzugen. Zwar nicht deshalb, weil Hughes vielfach eher für den Begriff des subjektiven Rechts gebraucht wird, er andererseits aber auch das Gewohnheitsrecht deckt, sondern deshalb, weil der Begriff Lex sich eher in die biblische Quellensprache einfügt und damit auch sogleich in einen Zusammenhang mit anderen wichtigen Bestimmungen der Lex Nova, also des neuen Gesetzes, eingeordnet wird, wie noch zu zeigen sein wird. Lex Divina hat darüber hinaus, diese Redeweise also, Lex Divina statt Jus Divinum, hat darüber hinaus den Vorzug, eine Sicht nicht zu verbauen, die, im Anschluss übrigens an Thomas von Aquin, zwischen Lex und Jus in ganz bestimmter Weise unterscheidet. Lex enim non est jus ipsum, sed aliqualis ratio juris. Die gesetzliche Regel ist nicht das Recht selbst, sondern ein Moment des Rechts. Mit dieser fundamentalen Einsicht ist verwiesen auf die Notwendigkeit, die Lex als Regel, als Prinzip, je und je zu aktualisieren, in einem konkreten Werk der Gerechtigkeit und sie durch Sinndetermination in einem schöpferischen Akt auszuformen zu dem konkreten Recht die Gesetzgebung. Und nun, meine Damen und Herren, der, wie mir scheint, unerlässliche Grundgedanke, der von vornherein die Blickrichtung bestimmen muss. Die göttlich-rechtlichen Grundverfügungen für die Auferbauung der Kirche sind Teil der Lex Nova des Evangeliums, der Lex Christi. Die Schrift charakterisiert diese näher mit Gesetz des Glaubens, Gesetz des Geistes, Gesetz der Gnade, Gesetz der Freiheit, auch mit Lex Charitatis. Aus dem damit umschriebenen spannungsreichen Horizont der geistlichen Wirklichkeit der neutestamentlichen Offenbarung darf Jus Divinum, darf die Lex Divina nicht herausgelöst werden. Anders ausgedrückt, Geist, Glaube, Gnade, Freiheit und Liebe sind innere Bestimmungsgründe des göttlichen Rechts, auf sie ist es hingeordnet. Das widerstreitet, wie ich meine, von vornherein einem starren Juridismus oder normativistischen Positivismus im Umgang mit göttlichem Recht. Aus reformatorischer Sicht ist übrigens gerade dieser zuletzt formulierte und von mir schon einmal schriftlich geäußerte Gedanke mit Beifall aufgenommen worden. Freilich wurde sofort kritisch angemerkt, diese Interpretation bleibe gleichwohl der Idee eines Normenbestandes von Weisungen bzw. Grundverfügungen verhaftet. Mir scheint das allerdings ganz unvermeidlich zu sein, wenn man sich dem Anspruchscharakter der Offenbarung nicht von vornherein entziehen und wenn man nicht schon im Ansatz die Verbindung von Offenbarung und zuordnender Kirche lockern will. Andererseits ist klar, dass es nicht gelingen kann, der Grundverfügungen einfach in einer normativistischen Kodifikation abschließend habhaft zu werden. Unser Bemühen um Klärung der Unterscheidungs- und Zuordnungsfrage, um Vergewisserung dessen, was gewiss ist, bleibt in die Geschichte eingebunden, bleibt unter dem Anspruch und Walten des Geistes überholbar. Aber, meine Damen und Herren, was heißt nun eigentlich in dieser Formel geoffenbarte Grundverfügungen geoffenbart? Wir haben gesagt, Grundverfügungen in dem gekennzeichneten Sinne von Rechtsweisung seien dann göttliches Recht, wenn sie geoffenbart sind. Der Inhalt der Offenbarung nun ergibt sich aus der der Kirche anvertrauten Heiligen Schrift. Die Überlieferung, in welche die Schrift eingebettet bleibt, bringt zu dem schriftlich geoffenbarten Wort Gottes nichts Quantitatives hinzu. Ihre Gewissheit freilich über das Geoffenbarte schöpft die Kirche, die sich im Lehramt artikuliert, nicht aus der Heiligen Schrift allein. Ich folge damit dem Offenbarungsdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wenn dergestalt nach katholischer Auffassung Schrift, Überlieferung und Lehramt in einem ebenso notwendigen wie spannungsreichen Verhältnis zueinander stehen, so ändert das doch nicht daran, dass in der Sache unterschieden werden darf und muss, was in unserem Zusammenhang unmittelbar als Schriftrecht, wie ich sagen möchte, und was als Traditionsrecht bezeugt ist. Hinzu tritt die hier als selbstverständlich weiter vorausgesetzte Unterscheidung zwischen der Sache und dem sprachlichen Ausdruck in einer eventuellen lehramtlichen Aussage. Wenn es wahr ist, und das wird in dem Offenbarungsdekret ja ausdrücklich betont, wenn es wahr ist, dass das Lehramt nicht über dem Wort Gottes steht, sondern ihm dient, und wenn weiter wahr ist, dass die Tradition legitim nur keimhaft Vorhandenes entfalten kann, dann muss auch Raum sein für die ins Gericht rufende Funktion der Schriftoffenbarung, für den prüfenden Rückgriff auf die Schrift, auch wenn, und das muss zugleich hinzugefügt werden, auch wenn diese Rückverweisung als solche noch keine Lösung bedeutet. Andernfalls gelte wirklich als Entsprechung zum reformatorischen Sola Scriptura ein Sola Ecclesia, was dann als Solo Magisterio gelesen werden müsste. Aber dass eine solche formalisierende Zuspitzung die Wirklichkeit des wahren Verhältnisses zwischen Offenbarung und Kirche verfehlen würde, liegt auf der Hand. Das berührt sich, bezogen auf den hier zur Debatte stehenden konkreten Problemkreis, mit den kritischen Einwänden, die Helmut Riedlinger gegenüber Karl Rahner geäußert hat. In der Tat, das, was in der Urkirche geschieht, hat nicht ohne weiteres die Würde eines Offenbarungsereignisses. Auch hier ist zu unterscheiden. Es ist dann aber auch grundsätzlich unmöglich, das sachlich neues Jus Divinum als Offenbarungsrecht nach der Zeit der amtlich geschehenen Offenbarung entsteht. Möglich ist allein eine weitere Bewusstseins- und Gestaltgeschichte. Andernfalls entfiele jegliches kritisches Richtmaß. Genau das, was die Kategorie göttliches Recht für die Erkenntnis des Grundlegenden und Notwendigen leisten soll, wäre dann nicht mehr gewährleistet. Man könnte sie dann eigentlich entbinden. Zum allgemeinen Aufriss des theoretischen Gerüsts, den ich hier zu geben versuche, gehört in einem nächsten Schritt selbstverständlich die Bestimmung der Funktion des göttlichen Gesetzes im Verhältnis zum menschlichen Recht in der Kirche. Diese Funktion lässt sich prinzipiell wiederum mit Erik Wolff in dreifacher Hinsicht umschreiben. Göttliches Recht legitimiert menschliches Kirchenrecht, es bildet dessen innere Grundlage, es macht deutlich, wo das Proprium des Kirchenrechts, nämlich sein Charakter als geistliches Dienstrecht, seinen Grund hat, in wessen Dienst es steht. Zweitens, göttliches Recht limitiert menschliches Recht, es bildet dessen Grenze. Menschliches kann göttliches Kirchenrecht nicht außer Kraft setzen, gottesrechtswidriges menschliches Recht wäre nichtig. Und schließlich drittens, normiert göttliches menschliches Recht. Jus Divinum ist Norma Normans gegenüber der Norma Normata des rein kirchlichen Rechts. Jenes weist diesem maßgebend die Richtung an, in der es zu gestalten, auf die hin es sich vervollkommnend oder reformierend zu entfalten hat. Meine Damen und Herren, der Aufweis der Funktion des göttlichen Rechts im Verhältnis zum menschlichen Recht macht deutlich, dass beide Bereiche zwar unterscheidbar, aber nicht trennbar sind. Menschliches Recht in der Kirche steht nie außer Zusammenhang mit göttlichem Recht. Es gibt, so gesehen, keine Adiaphora im Kirchenrecht. Kirchenrecht qua geistliches Recht kann es nur im Horizont von göttlichem Recht geben. Freilich ist menschliches Recht nicht einfach Partizipation des göttlichen Rechts, sondern sinndeterminierende Ausrichtung eines göttlichen Auftrags zur Rechtsgestaltung in Verantwortung vor Gott und seinen Weisungen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe hat Gott unsere Vernunft ermächtigt. Nun ist der Zusammenhang zwischen göttlichem und menschlichem Recht nicht durchweg von gleicher Intensität. Je nach Sachbereich, je nach dem Verhältnis zum geistlichen Zentrum, kann es hier unterschiedliche Grade der Nähe zum göttlichen Recht geben. Manche Institute und Sätze stehen dem göttlichen Recht so nah, dass man sie vielleicht als Jus Juri Divino Propinquum oder gar Proximum charakterisieren muss, auch wenn man sich vor einer vorschnellen Hinaufsteigerung hüten muss. Jedenfalls ist die gängige Unterscheidung von Jus Divinum Positivum einerseits und Jus Mere Ecclesiasticum, also rein kirchlichem Recht, zu grob, um aller Phänomene Herr zu werden. Aber auch innerhalb dessen, was als Jus Divinum bezeugt wird, bedarf es wohl im Interesse einer Hierarchie der Wahrheiten, der Differenzierung, etwa analog der Unterscheidung von Principia Primaria und Secundaria im naturrechtlichen System denken. Selbstverständlich ist schließlich, dass man auf dem Weg zu der Erkenntnis des nach dem Maß der Offenbarung notwendigen, den absolut indispensablen und unveränderlichen Kern, den Wesensgehalt, von der kontingenten Erscheinung des göttlichen Rechts in der Gestalt menschlicher, in bestimmten Situationen, in bestimmten geschichtlichen Situationen geformter Sätze abzuheben. Meine Damen und Herren, man wird die bisherigen Ausführungen mit einem gewissen Recht als zu statisch empfinden. Sie sind in der Tat einzufügen in das Koordinatenkreuz der Geschichte, der Heilsgeschichte, in die Gott Mensch, Welt und Kirche gestellt und gerufen hat. Dabei erleben ja Christ und Kirche die Grundbefindlichkeit der Geschichtlichkeit als das reflektierte Wissen um die Dreidimensionalität der Geschichte qua Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besonders prononciert. Die Kirche ist auf einen unverfügbaren Anfang in der vergangenen Geschichte verwiesen. Sie lebt aus diesem Anfang, ihn täglich erneuernd, und sie ist ausgespannt auf das zukünftige Eschaton. Deshalb kann einerseits göttliches Recht nur so recht erfasst werden, wenn es als Grundverfügung in die Zeit hinein verstanden wird, die weniger also eine Vorgegebenheit als eine Aufgegebenheit bezeichnet. Anders gewendet, mit göttlichem Recht allein kann man keine Kirche machen, der es aufgetragen ist, in dieser Zeit Gottes Wort und Sakrament auszurichten. Das wäre spiritualisierende Schrift- oder Urkirchenromantik. Von daher ergibt sich erneut ein innerer Wesenszusammenhang von göttlichem und menschlichem Kirchenrecht. Andererseits zeigt sich, dass die Geschichtlichkeit des kirchlichen Rechts kein defizienter Modus desselben, sondern eine positive Struktureigentümlichkeit ist. Die Geschichtlichkeit ist deshalb als Aufgabe positiv zu übernehmen. Recht ändern zu müssen, kann deshalb zwar de facto als lästig empfunden werden, es ist aber im Grunde etwas, was zur Normalität des Rechts als eines menschlichen und damit geschichtlichen Phänomens hinzugehört. Zur Normalität des geschichtlichen Daseins von Recht gehört aber schließlich auch, dass sich kirchliches Recht nicht außerhalb jeglichen Zusammenhangs mit weltlich-staatlichem Recht entwickelt. Im Gegenteil, hier gibt es Symbiose und Kommunikation, schon wegen der teilweise vorhandenen personellen Identität der Rechtsgenossen. Das Rechtsbewusstsein schafft hier die Brücke. Eine Schizophrenie ist hier auf Dauer nicht möglich. Allerdings gilt, die Kirche kann sich der Welt nicht gleichförmig machen. Es gilt aber auch, alles prüfet, das Gute behaltet. Eigentlich sollte es umgekehrt sein, das Kirchenrecht sollte, was die Achtung der Würde der Person und die Verwirklichung von Gerechtigkeit, Freiheit und Friede, von Solidarität und Brüderlichkeit anlangt, exemplarisch für weltliches Recht sein. Heute richtet sich der Blick eher auf eine exemplarische Funktion des weltlichen Rechts, soweit es Ausdruck geläuterter Rechtskultur ist, insbesondere im Hinblick auf den Schutz personaler Rechte sowie auf die Ausbildung von Institutionen und Verfahrensordnungen, die Freiheit und Teilhabe gewährleisten sollen. Hier könnte übrigens mit dem Kanon 3 des Entwurfs einer Lex Ecclesiae Fundamentalis ein grundsätzlich bedeutsamer Durchbruch erzielt sein, wenn hier ein ausdrückliches Bekenntnis zu den Fundamentalrechten des Menschen abgelegt wird und die Kirche diese gewissermaßen zu den ihrigen macht. Die selektive Auswahl freilich und die ängstliche Einkleidung der danach formulierten Rechte des Christen in viele Bindungs- und Vorbehaltsklauseln macht einem sofort wieder Beschwer. So muss die Statuierung von Rechten als halbherzig erscheinen. Doch zurück zum Grundsätzlichen. Ich meine, wenn die Kirche Rechtskirche, nicht Gesetzeskirche, in dem Sinne wird, indem wir von sozialem Rechtsstaat, nicht formalem Gesetzesstaat sprechen, könnte das jedenfalls in verschiedenen Bereichen für Sie hilfreich sein, Ihre Sendung besser zu erfüllen. Es kommt schließlich noch ein grundsätzlicher Aspekt hinzu, derjenige nämlich, dass man heute auch weltliches Recht, einmal ganz abgesehen vom Naturrechtsproblem, nicht, jedenfalls nicht mehr schlechthin als schrankenlos veränderliches und wandelbares, rein funktionales Recht verstehen kann. Es gibt hier eine ähnliche Grundproblematik im Spannungsfeld zwischen unverfügbaren Grundlagen, die sich in einem irreversiblen Geschichtsprozess herausgebildet haben, und der konkreten Ausgestaltung im Einzelnen. Auch das scheint mir ein Aspekt des Verhältnisses von Göttlichem und Menschlichem in der Ordnung der Kirche zu sein. Meine Damen und Herren, es ist hoch an der Zeit, zu einer natürlich nur exemplarisch möglichen Erörterung einiger konkreter Einzelfragen zu kommen. Dabei gehen meine Erwägungen zunächst in zwei Richtungen. Zum einen sind Fragen aufzuwerfen, die sich auf uns aus dem überkommenen Normenbestand des kanonischen Rechts geläufige Rechtssätze und Rechtsinstitute beziehen. Zum anderen ist nach der Relevanz schriftrechtlicher Weisungen für die Fortentwicklung des Kirchenrechts zu fragen. Doch bevor diese beiden Richtungen eingeschlagen werden, muss noch eine Grundüberzeugung offengelegt werden, die allem Folgenden zugrunde liegt und die zugleich auch auf schon Gesagtes jetzt mit anderen Worten noch einmal zurückverweist. Die Grundüberzeugung nämlich, dass Gott, um es alttestamentlich auszudrücken, das Recht lieb hat. Dass er demgemäß nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens ist, zu dessen Herstellung das Recht seinen Beitrag leisten kann. Eben deshalb ergeht die von Paulus so formulierte Grundweisung, dass in der Gemeinde alles euthymonos kai katataxin geschehe, also anständig und gemäß einer Ordnung. Es versteht sich, dass hier nicht eine formale Ordnung im Blick ist. Das Wort ist gesprochen im Hinblick auf das geistliche Zentrum der Gemeinde, den Gottesdienst. An anderer Stelle bei Paulus stehen Ordnung und Glaube unmittelbar zusammen, so wie Ordnung und Gnade, Ordnung und Geist, Ordnung und Freiheit, schließlich Ordnung und Liebe ineinander stehen. Zumindest dieser letztere Zusammenhang ist übrigens auch in einer in ihrem Gewicht auf dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung nicht zu unterschätzenden Grundsatzaussage des Lex Fundamentalis-Entwurfs aufgenommen und positiv ausgedrückt worden. Das Recht diene dem Aufbau der Kirche in Liebe, so heißt es dort. Christus habe seiner Kirche als dem geordneten Volk Gottes Caritas als Suprema Lex verbindlich aufgetragen. Solche Aussagen folgen biblischer Rechtsweisung, der es weder um die Verrechtlichung der Liebe noch um die Auflösung des Rechts in Liebe geht, sondern eben darum, dass Liebe wie Freiheit zu ihrer Entfaltung des Hegungsraums des Rechts als einer dienenden Ordnung bedürfe. Mit dieser Kompasseinstellung sollte man an die konkreten Einzelheiten herangehen. Meine Damen und Herren, es ist nicht originell, in unserem Zusammenhang den Kanon 100, Paragraph 1 des Codex Juris Canonici ins Spiel zu bringen, wo gesagt wird, die katholische Kirche und der apostolische Stuhl hätten ex ipsa ordinatione divina den Charakter einer juristischen Person. Es liegt auf der Hand, dass man mit einem positivistischen Verständnis dieser Aussage auf einen Holzweg käme. Denn weder die Differenzierung zwischen der katholischen Kirche und dem apostolischen Stuhl hat eine göttliche Anordnung für sich, noch und erst recht nicht die Qualifikation als juristische Person, womöglich noch in einem ganz bestimmten Sinne. Schriftrechtlich gewiesen und damit legitim ist allerdings die Inanspruchnahme von Freiheit und Unabhängigkeit, die durch Eigenrechtsmacht der Kirche gewährleistet werden. Und das ist der göttlich-rechtliche Sachgehalt dieser Aussage. Im Übrigen hat die Aussage des Kanon 100, Paragraph 1, Codex Juris Canonici, den Charakter von Jus Ecclesiasticum. Doch wird man gerade von hier aus zu einer anderen Überlegung gedrängt. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass eine solche Aussage zu den juridischen Fundamentalia für die Rechtsgestalt der Kirche in dieser Welt gehört. Ähnlich wie anderes, was etwa im Codex Juris Canonici als ein Nativum Jus, als ein angeborenes Recht oder ursprüngliches Recht der Kirche in Anspruch genommen wird. Aber ich meine, Eigenrechte der Kirche brauchen nicht notwendig als göttliches Recht im Sinne von geoffenbarten Grundverfügungen behauptet zu werden. Die Kirche kann als geschichtliche Größe Rechtsüberzeugungen in Gestalt von Rechtssätzen und Rechtsinstituten entwickeln, die sie als für sich fundamental ansieht. Sie mag sich dabei auf eine naturrechtliche Begründung abzustützen versuchen. In Anbetracht der Tatsache aber, dass das Naturrecht jedenfalls heute keine unbestrittene Grundlage menschlicher Sozialordnung mehr ist, fragte sich, ob nicht der Rekurs auf eine im Prozess der Rechtskultur geschichtlich gewordene Rechtsüberzeugung mehr trägt. Ein zweites Beispiel. In Richtung unserer ersten Fragestellung erscheint ein anderer sehr eigentümlicher Sachverhalt. Die Institution Ökumenisches Konzil, die auch im Codex Iuris Canonici ihren festen Platz hat, gilt in der Meinung der Kanonisten überwiegend als Einrichtung menschlichen Kirchenrechts. Sie könnte also, wenn man diese Aussage ernst nimmt, abgeschafft werden. Und Herr Kollege Semmelroth hat heute ja schon gesagt, wenn man in Rom einmal allen Stuck abschlage, dann bleibe nur noch der Papst übrig. Doch ergibt sich hier schon vom Kodex und der traditionellen Lehre her eine Schwierigkeit. Wird doch ausdrücklich gesagt, dem ökumenischen Konzil komme höchste Gewalt in der Kirche zu. Das aber kann gewiss kein Satz des Jus Mere Ecclesiasticum sein. Eine Bestimmung über den Träger höchster Autorität in der Kirche betrifft so sehr ihr Wesen, dass es hier wirklich um ein Merkmal ihrer Identität geht. Mit anderen Worten, hierfür muss es eine göttliche Rechtsweisung geben, wenn eine solche Bestimmung legitim sein soll. Man wird eine solche göttliche Rechtsweisung in der Existenz der apostolischen Gemeinschaft überhaupt und dazu im biblisch bezeugten Urbild der apostolischen Versammlung zu Jerusalem, Apostelgeschichte 15, erblicken können. Darin tut sich die Weisung des Herrn kund, apostolische Versammlungen sind ein wichtiger Weg der Wahrheitsfindung in der Kirche. Diesem Urbild dieser Weisung ist die Kirche allezeit gefolgt, durch allen Gestaltwandel hindurch und über alle zum Teil Jahrhunderte währenden Intervalle hinweg. Herr Kollege Franzen hat uns ja heute ein eindrückliches Bild von der konkreten Situation in der Frühzeit der Kirche gegeben. Die Institution des Ökumenischen Konzils als solche ist, so meine ich, mithin jedenfalls hinsichtlich ihrer Grundfunktion göttlich-rechtlich verfügt, also unverfügbar und daher aus der Kirchenverfassung nicht zu beseitigen. Das gilt natürlich umso mehr, wenn man mit dem Zweiten Vatikanum die Lehre von der Kollegialität der Bischöfe mit der Institution Ökumenisches Konzil verbindet. Deshalb ist es völlig richtig, wie auch Klaus Mürsdorf das klar sagt, die Kirchenverfassung enthalte kraft göttlichen Rechts ein synodales Element. Diese Behauptung, meine Damen und Herren, umschließt natürlich mitnichten die weitere Behauptung, das konkrete Konzilsrecht habe göttlich-rechtlichen Charakter und sei unveränderlich. Hier ist natürlich geschichtlicher Rechtsgestaltung breiter Raum gelassen. Es liegt auf der Hand, dass insbesondere nach den ersten Erfahrungen mit der Bischofssynode die konkrete Ausgestaltung dieses synodalen Elements Iuris Divini eines der vorrangigen Probleme künftiger Kirchenverfassung sein wird. Es dürfte aber jetzt schon klar sein, dass es jedenfalls verfehlt ist, den Synodus Episcoporum nur unter dem Aspekt des Hilfsorgans für den Papst zu sehen. Meine Damen und Herren, damit sind wir unversehens schon in die zweite Fragerichtung eingeschwenkt. Das Problem der Fortbildung also und Erneuerung kirchlichen Rechts im Lichte fundamentaler Ordnungsweisungen. In verfassungsrechtlicher Hinsicht läuft hier, wenn ich es recht sehe, alles auf die Frage zu, steht zumindest die Frage im Vordergrund, ob die biblische und ekklesiologische Aussage über das Priestertum aller Gläubigen, Sacerdotium Commune, Weisungscharakter hat, ob es sich also um eine Aussage von rechtlicher Relevanz handelt. Der ekklesiologische Läuterungsprozess, der sich auf dem Zweiten Vatikanum vollzogen hat, hat bekanntlich die Grundstruktur der Kirche deutlich zum Vorschein gebracht, Volk Gottes, Hierarchie, Laien. Das Konzil hat darin mit biblischer Begründung dem Sacerdotium Commune an der Basis gewissermaßen einen festen ekklesiologischen Ort gegeben und das in den zentralen Satz von Lumen Gentium 10 zum Ausdruck gebracht, das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach, Dennoch sind sie einander zugeordnet. Das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. So der Wortlaut von Lumen Gentium 10. Wilhelm Steinmüller hat unlängst den normativen Gehalt dieser Aussage noch einmal mit der Formulierung hervorgehoben: Die Unterscheidung zwischen Hierarchie und Laien existiert nur unter der Voraussetzung einer übergeordneten, ich würde eher sagen vorgeordneten Gleichheit und Freiheit aller Glieder des Volkes Gottes, rechtliche Ungleichheit nur innerhalb und auf der Grundlage der Gleichheit der Kinder Gottes. Das Konzil nun hat seine Lehre nicht im Unverbindlichen gelassen, sondern eine juridische Konsequenz daraus gezogen. Es hat nämlich einen Gesetzgebungsauftrag zur Einrichtung von Räten gegeben, die der Zusammenarbeit von Priestern bzw. Ordensleuten und Laien im Dienst der Heilsendung der Kirche dienen sollen. Offenkundig legt mithin das Konzil den Akzent nicht auf das Prinzip der Trennung von Laien und Klerikern, sondern auf das Prinzip partnerschaftlicher Kooperation. Wir wissen alle, meine Damen und Herren, was da in Gang gekommen ist und wie das oft mehr schlecht als recht funktioniert. All das muss sich erst noch bewähren. Für meinen Zusammenhang ist das Prinzipielle daran entscheidend. Kraft des gemeinsamen Priestertums wirken Laien in konsiliar-synodalen Gremien, die sich entwickeln mit, aus eigenem, nicht von der Hierarchie abgeleiteten Auftrag. Das Konzil hat hier ein Zeichen gesetzt und die Grundstruktur allgemeines Priestertum als Ordnungsweisung verstanden, die in der kirchlichen Gesetzgebung zu realisieren ist. Es gehört nun zu den hervorstechenden kritischen Punkten, dass der Entwurf der Lex Ecclesiae Fundamentalis gerade dieser Linie nicht folgt. Der Entwurf meidet den Begriff des Sacerdotium Commune. Er nimmt auch die präzise Aussage über den Zusammenhang von allgemeinem Priestertum und hierarchischem Amtspriestertum, den ich vorhin anhand von Lumen Gentium 10 zitiert habe, nicht auf. Ganz abgesehen davon, dass sich hier von allem Anfang an eine gewisse Engführung Geltung verschafft. So verwundert es denn auch nicht, dass dort, wo es um die konkrete Gestalt der Zuordnung von gemeinsamem Priestertum und Amtspriestertum geht, der Entwurf viel unbestimmter bleibt als das Konzil. Kein systematisch irgendwie gewichtiger Ansatzpunkt für die Entfaltung der vom Konzil anvisierten konsiliaren Struktur ist ersichtlich. Das Sachproblem Beratung durch Laien erscheint lediglich in der verkümmerten Form der allgemeinen und zudem ganz individuell getönten Feststellung, die Laien seien befähigt, von den geweihten Hirten in den Angelegenheiten der Kirche nach Maßgabe des Rechts um Rat gefragt und je nach ihren Voraussetzungen auch mit kirchlichen Aufgaben betraut zu werden. Im Übrigen begnügt man sich mit dem allgemeinen Auftrag, die Teilhabe der Laien an der Wahrnehmung der kirchlichen Dienste noch genauer zu bestimmen und zu regeln. Nun wäre das alles vielleicht nicht so fragwürdig, meine Damen und Herren, wenn sich hier nicht etwas noch Prinzipielleres abspielt. Bei Lichte besehen kann das Theologumenon vom allgemeinen Priestertum nämlich deshalb keine institutionellen Konsequenzen in foro juridico haben, für die Verfasser des Lex Ecclesiae Fundamentalis Entwurfs, weil es bei der vom Entwurf zugrunde gelegten, überaus problematischen Unterscheidung von Ecclesia qua communitas und Ecclesia qua societas auf die Seite der geistlichen Communitas nicht der rechtlich relevanten, sichtbaren, von der hierarchischen Struktur geprägten Societas fällt. Hier hat sich nun der Entwurf eine ganz unkatholische Spaltung des Kirchenbegriffs aufdrängen lassen, die zu einer Auseinanderreißung von geistlich und rechtlich führt. Anders ausgedrückt, das geistliche Wesen bleibt im Rechtsbereich folgenlos, allenfalls punktuell scheint ein konkreter Zusammenhang durch. Für diese Feststellung, meine Damen und Herren, gibt es im Entwurf der Lex Ecclesiae Fundamentalis noch einen anderen Beleg. Die orts- und gottesdienstliche Gemeinde hat in diesem Entwurf keinen Ort. Sie ist offenbar keine Rechtsgröße von strukturspezifischem verfassungsrechtlichem Rang. Gerade hier aber liegt wiederum im Lichte der gerade konkret gemeindebezogenen Ordnungsweisungen der Heiligen Schrift, die einen prinzipalen Rang der Ortsgemeinde erkennen lassen, eine wichtige Aufgabe für die Neugestaltung des kirchlichen Rechts vor. Die hohen Lieder der Gemeinde, etwa in den Konzilstexten von Lumen Gentium 26 oder in Presbyterorum Ordinis 6, sind jedenfalls einstweilen nur schöne Weisen. Meine Damen und Herren, damit muss es nun schon aus zeitlichen Gründen genug sein. Was ich Ihnen vorgetragen habe, ist mehr ein Arbeitsprogramm mit bestimmten Zielrichtungen als ein handliches Instrumentarium, mit dem man kurzerhand Probleme lösen könnte. Der bekannte evangelische Rechtstheologe Hans Bombois hat einmal gesagt, wir haben göttliches Recht nur in der Form des Menschlichen. Damit ist nicht gemeint, dass es unverfügbare Grundverfügtheiten nicht gäbe. Eher ist damit das heute wohl entscheidende Problem anvisiert, dass menschliches Recht in der Ordnung der Kirche sich in den Dienst göttlicher Ordnungsweisung stellen muss, dass diese in der Geschichte als produktive Kraft sich erweisen muss, damit das kirchliche Recht gerade in seinem und wegen seines Dienstcharakters eine schöpferische Antwort findet auf die Herausforderungen dieser Zeit in Kirche und Welt, wozu der Dienst an der Einheit ganz vorzüglich gehört. In alledem geht es natürlich um ein höchstes, letzthin geheimnisvolles, um die geistgelenkte, inkarnatorische Struktur der Kirche, in der Göttliches und Menschliches zusammenwirken, doch so, dass bei aller Bezogenheit Göttliches Göttliches und Menschliches Menschliches bleibt. Dass jedenfalls Göttliches nicht einfach herabgezogen, herabgestuft, Menschliches, insbesondere menschliches Recht, andererseits nicht vergötzt wird. Es geht um die Geschichtlichkeit der Kirche, die zwar auf dem Grunde eines unverfügbaren Anfangs des Glaubens lebt, die aber in der Gegenwart und der Zukunft des Glaubens zu Offenheit und Reform gerufen ist, auf das im Dienst des Heils Evangelica Constitutio immer neu glaubwürdig gelebt und bezeugt wird. Vielen Dank.
Professor Dr. Alexander Hollerbach wurde 1931 im badischen Gaggenau geboren. Er wurde 1957 zum Dr. Jur. Promoviert und habilitierte sich 1964 an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau. 1966 wurde er ordentlicher Professor an der Universität Mannheim und 1969 an der Freiburger Universität. Seine Fachgebiete sind das Kirchen- und Staatskirchenrecht, die Rechts- und Staatsphilosophie sowie die juristische Wissenschaftsgeschichte. Er ist ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und Ehrendoktor der Universität Complutense in Madrid. Von seinen monographischen Publikationen sind zu nennen die 1957 erschienene Dissertation »Der Rechtsgedanke bei Schelling – Quellenstudien zu seiner Rechts- und Staatsphilosophie«, die 1965 als dritter Band der juristischen Abhandlungen veröffentlichte Habilitationsschrift »Verträge zwischen Staat und Kirche in der Bundesrepublik Deutschland«, dazu 1974 »Neuere Entwicklungen des katholischen Kirchenrechts«, 1992 »Die Juridika in der historischen Bibliothek im Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt«, 1996 »Selbstbestimmung im Recht«, 1998 »Religion und Kirche im freiheitlichen Verfassungsstaat«, 2004 »Katholizismus und Jurisprudenz«. 2006 erschienen die ausgewählten Schriften, herausgegeben von Gerhard Robbers, und zum Freiburger Universitätsjubiläum 2007 der Band »Jurisprudenz in Freiburg«. Ein kleiner Teil seiner zahlreichen Beiträge in wissenschaftlichen Sammelwerken, Handbüchern, Lexika und Festschriften ist auf dem Freiburg-Server der Universitätsbibliothek Freiburg digital zugänglich. Zum 70. Geburtstag erschien 2001 die von Joachim Bonert und anderen Schülern herausgegebene Festschrift »Verfassung, Philosophie, Kirche«. 2007 wurde das Kolloquium aus Anlass des 75. Geburtstags von Alexander Hollerbach unter dem Titel »Das Recht der Staatskirchenverträge« publiziert, herausgegeben von Stefan Möckel.